Für uns ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem Humanismuspostulat der Nachkriegsgeneration. 45, 46 gab es überall Humanismusdebatten. Und dem Humanismusstreit der 1960er Jahre zu unterscheiden. Ich vermute, dass wir 1944, 48 etwa mit einer Scheinalternative zu tun hatten, die sich herausbildete und dann im Kalten Krieg akut wurde, während 1965 bis 1975 tatsächlich eine historische Weggabelung möglich gewesen wäre, die dann unterdrückt wurde. Das heißt, anders gesagt, wir haben es da mit zwei Formen der Krisenlösung zu tun, einer dualen Konsolidierung in Ost und West im Kalten Krieg 1949 bis 1965 und einer monopolaren Konvergenz, wie sie 1975 bis 1990 stattfand und dann eben mit dem Zusammenbruch des Ostblocks endete. Ich will nochmal die Probleme kurz anreißen, die in diesem Streit berührt wurden oder diesen Streit auch so akut machten. Einmal die Frage der humanen Minima als moralische und juristische Kategorien, die Erklärung der Menschenrechte der UNO und die UNO-Gründung selber gehört in den Zusammenhang. Dann der Kontext von Atomkrieg und Weltkrieg und was das für Humanität bedeutete, die dann auch sich weiter ausbreitende Frage, wie Gewalt, Gewaltlosigkeit mit der Dringlichkeit von Veränderungen politischer Machtausübung, politischer Wirksamkeit zu verbinden waren und wie dies friedlich geschehen konnte. Sie wissen ja, dass im Kalten Krieg eine der Alternativen war, ob dieser Kalte Krieg notwendig auf einen Atomkrieg zusteuert und eine revolutionäre Emanzipation nur auf diesem Wege erreichbar war, so hat das zeitweise die chinesische Seite vertreten, oder ob die friedliche Koexistenz die Form sein würde, in der der Konflikt ausgetragen wird. Insgesamt kann man sagen, dass in diesen beiden Humanismusdebatten sich unterschiedliche Aspekte, Dimensionen einer Krise des Fortschritts niedergeschlagen haben, wo es eben nicht mehr klar war, wie es weitergehen soll. Und nach dem Humanum als einer säkularen Legitimation für die historische Gegenwart der Politik gesucht wurde, wie dies bereits exemplarisch etwa Ernst Bloch in Erbschaft dieser Zeit 1935 getan hatte. Als Kontexte kann man nochmal den Kontext der durchaus vertretenen Weltflucht und Selbstgenügsamkeit, der auch mit humanistischen Bildungsidealen gerechtfertigt wurde, aufgreifen. Andererseits den Zusammenhang von Humanismus, Kritik und Radikalisierung, die Rolle des Humanismus in der Friedensbewegung, in den antikolonialen Befreiungsbewegungen und auch durchaus in der Frauenbewegung, denen es eben um gleichen Respekt und gleiche Würde ging. Alice Schwarzer, habe ich, glaube ich, Mutter Abend gehört, die sich eben explizit als Humanistin bekannte. Humanismus und Marxismus war dann das spezifische Thema. Und ich denke, man kann sagen, in der Nacht des 20. Jahrhunderts, also sowohl aufgrund der Niederlage gegenüber dem deutschen Faschismus, als auch aufgrund der Durchsetzung des Stalinismus in der Sowjetunion, war die Selbstverständlichkeit der geschichtsphilosophischen Perspektive abhandengekommen. Und es gibt dann in der kommunistischen Bewegung einen engen Zusammenhang zwischen Humanismus und Entstalinisierung, aber einen widersprüchlichen. Ich erinnere nur daran, dass Walter Ulbricht in der DDR-Verfassung den Humanismus verankert hat als grundlegende Orientierung. Und Walter Ulbricht war nun keiner, der besonders bei der Entstalinisierung im Vordergrund stand. Es gehört auch zu diesem Kontext der Debatte über Humanismus und Marxismus, dass sich die kommunistische Weltbewegung spaltet. Sie hatte sich bereits abgespalten, aufgespalten im Zuge der Durchsetzung des Stalinismus, aber nicht eben in zwei Weltbewegungen, sondern in eine Weltbewegung, die weiter bestehen blieb, und einen Dissidenten, zum Teil organisierten, zum Teil auch einflussreichen Marxismus, der sich um Leo Trotzki sammelte und die trotzkistische Internationale aufbaute. Und es hatte sich vor allen Dingen eine doch recht tiefgreifende Entpolitisierung im westlichen Marxismus, im akademisch-philosophischen Marxismus ergeben. Und die Frage der 60er Jahre war, wie diese Entpolitisierung durch eine Repolitisierung zu überwinden sein könnte, was dann ganz wesentlich in die 1968er Bewegung eingegangen ist. Damit, nach diesen Vorsprüchen, komme ich also zum Humanismusstreit, Positionen und Autoren. Das Spannungsfeld lässt sich mit zwei etwas abgewandelten Zitaten aus Wikipedia belegen. Die Gestalt des Menschen wird einerseits begriffen als historisch von der Moderne geschaffen. Emanzipation und Befreiung sind nicht auf den Menschen beziehbar, sondern bedürfen der Analyse von Herrschaftsstrukturen, historischen Herrschaftsstrukturen. Das ist etwa die Position des theoretischen Antihumanismus. Andererseits wird die Auffassung vertreten, immer wieder auch mit Zitaten aus dem jungen Marx, das entfremdete Individuum widersteht seiner totalisierenden Auflösung in Herrschaftsstrukturen und Machtmechanismen und bedarf in dieser seiner Widerständigkeit einer anthropologischen Begründung. Man könnte das als anthropologischen Humanismus, der innerhalb des Marxismus eine wichtige Rolle gespielt hat, bezeichnen. Zur Vorgeschichte will ich zwei Zitate anführen. Henri Lefebvre in seinem Buch über den dialektischen Materialismus, der entsteht eigentlich in direkter Konkurrenz zu Stalins Kanonisierung des Diamat, 1939 in Frankreich veröffentlicht. Da wusste der Lefebvre noch gar nicht, dass es das Stalin-Buch gab. Dort ist die Perspektive der Emanzipation unter der Kategorie des totalen Menschen gefasst. Und der totale Mensch wird gut hegelianisch, Negation der Negation, was Stalin etwa gleichzeitig abschafft, als der ententfremdete Mensch begriffen. Jean Hyppolite, Hegel-Gelehrter, Hegelianer und übrigens auch Lehrer von Louis Althusser, spricht in seiner Hegel-Interpretation von der Aufgabe, die übrigens von Alexandre Kojève sehr beeinflusst ist, von der Aufgabe einer Kreation, einer Erschaffung des Menschen durch sich selbst. Und ich glaube, diese beiden Konzepte, der totale Mensch und der Erschaffung des Menschen durch sich selbst, sind als Hintergrund zu dieser Humanismus-Kontroverse dann im Kopf zu behalten. Und jetzt möchte ich erst einmal noch mal genauer eingehen auf jemanden, auf den ich schon hätte eingehen müssen, Maurice Merleau-Ponty, der der ersten, nämlich der Nachkriegsdebatte angehört, aber die, kann man sagen, auf eine Weise zusammengefasst hat, die dann einen der wichtigsten Ausgangspunkte für die Weiterführung der Debatte in den 1960er Jahren gebildet hat. Merleau-Ponty wendet sich gegen etwas, was er den Humanisme sans vergogne, ich übersetze das mal, schamloser Humanismus nennt, den älteren von dem französischen Rationalisten Bodenschwieg, das N fehlt da, 1928 in einem Vortrag vertreten und von ihm, von Merleau-Ponty, 1960 in Signe, wann der aufeinander Aufsatz ist, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, zusammengefasst dahingehend, dass in diesem älteren, man kann auch sagen triumphalen Humanismus von keinem Zweifel angekränkelt, die Natur des Menschen als Attribut, also als Wesensbestimmung, die Wahrheit und die Gerechtigkeit hatte, so wie andere Spezies Schwimmhäute oder Flügel hätten. Die damalige Epoche war angefüllt mit derartigen Absolutbestimmungen und dieser Art von abgetrennten Begriffen. Ich habe dann relativ ausführlich exzerpiert Humanismus und Terror, Versuch über das kommunistische Problem, mit dem Merleau-Ponty eigentlich die Debatte der Nachkriegszeit resümiert und ich denke zu einigen ganz wichtigen Einsichten kommt, die man doch in die Debatte einbringen sollte. Und das Wesentliche ist, dass er davon ausgeht, dass es darauf ankommt, die Probleme, in die sich Denker und Politiker verwickelt haben in dieser Debatte, nicht aus ihrer individuellen Charakterschwäche oder aus der Schwäche des politischen Denkens zu erklären, sondern aus der gegenwärtigen Phase der Geschichte. Das heißt, es geht ihm bereits darum, die Frage zu stellen, was ist eigentlich historisch das Kennzeichen der gegenwärtigen Phase der Geschichte? Und von dort aus erst kann man sinnvoll über den Stellenwert eines relevanten Humanismus reden. Er kritisiert auch die Vorstellung einer anarchischen Freiheit als radikalisierte Form des Liberalismus und betont, dass auch der Liberalismus eine Form von Gewaltanwendung betreibt und nur dieses nicht offen ausspricht, den Pakt des Gewaltmonopols, auf dem er beruht, maskiert und die andere, nämlich die revolutionäre Freiheit, wegen ihrer Gewaltanwendung kritisiert, die aber in Wirklichkeit durch jede Art von Gesellschaftsvertrag zugrunde liege. Der Liberalismus hat die Universalität als bereits realisiert unterstellt, indem er eine unpersönliche Vernunft und einen vernünftigen Menschen im Allgemeinen als realen Gegenstand, als reale Voraussetzung, als historische Tatsache unterstellt, während es doch Wirklichkeit darum ginge, diese Universalität überhaupt erst in der Dialektik der konkreten Intersubjektivität zum Erscheinen zu bringen. Und diesem alten, schamlosen, naiven und heuchlerischen Humanismus stellt der Merleau-Ponty einen Humanismus von heute entgegen, der nicht mehr den Menschen seinem Körper entgegensetzt, seinen Geist gegen seine Sprache, seine Werte gegen die Tatsachen, sondern der nur von Geist und von Menschen nüchtern, sozusagen schamvoll spricht. Denn der Geist und der Mensch sind, unterstrichen, niemals. Sie tauchen auf in der Bewegung, durch die der Körper zur Geste wird, die Sprache zum Werk, die Koexistenz der Menschen zur Wahrheit. Und er betont, dass der Name, das ist sozusagen eine Eigentümlichkeit der französischen Philosophie bis hin zu Foucault, oder selbst mein Freund Balibar, dass sie immer bei Begriffen noch vom Begriff des Namens ausgehen. Das heißt, sowas wie Klassennamen als Namen begreifen und die ganze postfregische Kritik an der Namensvorstellung in der Logik nicht zur Kenntnis nehmen. Also der Name des Menschen, der Begriff des Menschen, aber gleichzeitig eben auch die sozusagen ansprechende Bezeichnung des Menschen, darf uns nicht verdecken, wie befremdlich der Mensch ist. Und er verweist darauf, dass bei Montaigne das Wort fremd meistens auftaucht, wenn er von Menschen spricht, oder sogar absurd oder auch Monster oder Wunder. Das heißt, daraus kann man den Gedanken ableiten, dass es hier um eine Suche geht, an deren Ende niemals eine Entdeckung steht, eine Jagd, die nicht mit dem Beutemachen beendet wird. Und dies ist nicht der Fehler eines Dilettanten, sondern die einzige mögliche Methode, wenn es darum geht, den Menschen zu beschreiben. Der Mensch wird von Merleau-Ponty positiv als Produkt und als Produzent seines Milieus, seiner Umwelt und seiner eigenen Zeit begriffen. Wir sind nicht die Zuschauer einer fertigen Geschichte, sondern wir sind Handlungsträger, Akteur, Handelnde in einer offenen Geschichte. Unsere Praxis ist etwas, was es nicht zu erkennen, sondern zu tun gilt. Sie ist selbst Bestandteil der Welt und deswegen ist die Welt nicht nur zu betrachten, sondern immer noch zu transformieren, umzugestalten. Jede Revolution ist gewaltsam, beruht auf Gewalt, ist erzwungen und dementsprechend kann eine Opposition gegen Gewalt, eine Ablehnung der Gewalt im Namen des Humanismus konterrevolutionär sein. Für Merleau-Ponty ist das Proletariat als universelle Klasse Träger der menschlichen Werte in der Geschichte. Unter dem Namen, wieder der Name, ne, des Proletariats, beschreibt Marx eine Situation, in der diejenigen, die in dieser Situation sind, als einzige die vollständige Erfahrung der Freiheit haben und der Universalität, die für Marx den Menschen als Menschen definieren. Die Marxisten haben den Humanismus durchaus kritisiert, nämlich als abstrakten Humanismus, der direkt zur klassenlosen Gesellschaft übergehen wollte oder unterstellte, dass sie bereits existiert. Sie haben das eben nur im Namen einer konkreten Universalität gemacht, der Universalität der Proletarier aller Länder, die schon in der Gegenwart in Vorbereitung ist. Das heißt, es geht darum, den Gedanken des denkenden Subjekts im Allgemeinen, den kartesischen Gedanken, zu überwinden und stattdessen auf das Proletariat zurückzugreifen, als denjenigen, das Subjekt, das nicht nur die Revolution denkt, sondern das selbst die Revolution im Handeln ist. Den Gedanken nämlich, dass die Revolution nicht nur eine Sache des Denkens und des Wollens ist, sondern eine Sache, eine Angelegenheit der Existenz, des Existierens. Dementsprechend stellt Merleau-Ponty fest, dass die universelle Vernunft eine Klassenvernunft ist und dass umgekehrt die proletarische Praxis in sich die effektive Universalität trägt. Das heißt in einem Wort, schon der geringste Spur von Marxismus lässt in dem Sinne, wie man im Chemie, im chemischen Experiment das sagt, die Schöpfungskraft des Menschen in der Geschichte als solche hervortreten. Da geht das Bild kaputt, aber gut, tut mir leid. Und lässt erkennen, dass der liberale Gesellschaftsvertrag kontingent ist. Nur ein historisches Produkt, auch wenn er den Anspruch erhebt, unveränderliche Eigenschaften der menschlichen Natur als solche auszusprechen. Der Marxismus ist daher nicht weder die Negation der Subjektivität und der menschlichen Aktivität, noch der scientistische Materialismus, in dem einer der Helden von Köstler, auf die das Ganze sich bezieht, zugehört, sondern ist eine Theorie der konkreten Subjektivität und der konkreten Aktivität, das heißt der Aktivität, die in einer historischen Situation engagiert ist. Und die Theorie des Proletariats als Träger des Sinns der Geschichte ist die humanistische Seite des Marxismus. Oder die proletarische Aktion enthält das Maximum von Humanität, das in einer zerstückelten Gesellschaft möglich ist, und sie ist weniger als andere der Lüge unterworfen, weil sie mehr als alle anderen in der gegenwärtigen Gesellschaft keine Komplizitäten mehr hat und weil sie die Kräfte zusammenfasst, die von allen Seiten darauf drängen, den bürgerlichen Apparat zu stürzen. Jetzt wieder auf den Rubatschow bezogen. Man wundert sich, dass man bei ihm keine Spur dieser doch banalen Idee findet, dass die Geschichte allein schon aufgrund ihrer Dauer die Transformation ihrer eigenen Strukturen, da sind einige Tippfehler, skizziert, vorbereitet, sich gegen sich selbst wendet, ihre Bewegung selbst verändert und dies letztlich deswegen, weil die Menschen mit den Strukturen in Gegensatz, in Konfrontation geraten, die sie entfremden, weil das ökonomische Subjekt eben ein menschliches Subjekt ist. Und er spitzt das auch durchaus zu, in dem Sinne, dass das Proletariat seine Diktatur nicht selbst ausüben kann, sondern seine Macht delegieren muss. Wenn man eine Revolution machen will, dann muss man da durch. Oder man möchte in jedem Moment jeden Mensch als einen Zweck in sich selbst behandeln und dann macht man eben gar nichts. Steht im Kontext seiner Auseinandersetzung mit Trotzki. Wir tadeln also Trotzki nicht dafür, dass er seinerzeit auch Gewalt angewendet hat, sondern dass er das vergisst und dass er gegen eine Diktatur, der er unterliegt, die Argumente eines formellen Humanismus benutzt, die ihm als falsch erschienen sind, als sie gegen die Diktatur vorgetragen wurden, die er selber ausübte. Die Diktatur von damals, also Anfang der 20er Jahre, übte Gewalt gegen den Klassenfeind aus. Die von heute übt Gewalt gegen alte Bolschewiken. Vielleicht ist es ja so, dass in der gegenwärtigen Situation die Opposition das im Sinne des Klassenfeindes agiert. Das ist natürlich harter Stoff, aber so weit lehnt sich hier Merleau-Ponty aus dem Fenster. Es gibt einen faktischen Revisionismus, sagt er. Die Kommunisten von heute ähneln nicht denen von vorgestern. Sie haben weniger Illusionen. Sie haben ein Ziel mit längerer Perspektive vor Augen. Sie sind auf alle Vermittlungsformen gefasst. Aber man vermeidet, diesen Revisionismus als solchen offen zu formulieren, weil dann die Übereinstimmung zwischen der proletarischen Ideologie und der wirtschaftlichen Entwicklung in Frage gestellt wäre. Das heißt, die Tragweite und die menschlichen Werte des Kommunismus. Die Geschichte hat jetzt auseinandergelegt, was der Marxismus vereinigt hatte. Die humanistische Idee und die kollektive Produktion. Und jetzt geht es darum, entweder für einen abstrakten Humanismuspartei zu ergreifen und gegen das einzige Land, wo bis heute eine kollektive Ökonomie errichtet worden ist, oder aber für die kollektive Produktion Partei zu ergreifen und das Land, das sie repräsentiert, also entweder für die UdSSR oder für die Konterrevolution. Auch wieder starke Zuspitzung. Und Merleau-Ponty macht sich nicht besonders viele Illusionen, muss man sagen, denn er fügt hinzu, der Niedergang des proletarischen Humanismus ist keine zentrale Erfahrung, die den gesamten Marxismus annulliert, als insofern er eine Kritik der gegenwärtig existierenden Welt ist und auch insofern eine Kritik an den anderen Humanismen formuliert. Er bleibt gültig. In dieser Hinsicht wird es nicht möglich sein, ihn zu überwinden. Was die historische Mission des Proletariats angeht, kann man bestreiten, dass das Proletariat dazu in der Lage ist, sie zu erfüllen. Oder dass die Situation des Proletariats, wie sie Marx beschreibt, schon hinreicht, um eine proletarische Revolution auszurichten. Und dass die Gewalttätigkeiten der Geschichte sich alle auf den kapitalistischen Apparat zurückführen lassen. Also das kann man bestreiten. Aber man wird es schwer haben zu bestreiten, dass solange wie dieser Apparat besteht und solange wie das Proletariat Proletariat sein wird, die Menschlichkeit als Anerkennung des Menschen durch den Menschen ein Traum oder eine Mystifikation bleibt. Der Marxismus hat einen ersten Anspruch darauf, einen ganz subjektiven Anspruch, einen Aufschub, eine Bewährungsprobe zu bekommen. Er ist der einzige Humanismus, der es wagt, seine Konsequenzen offen zu artikulieren. Der Humanismus wünscht den Frieden. Aber die Frage ist doch, wie man ihn erreichen kann und wie man sozusagen in der Schule gesagt hat, durch welche Mittel wir uns auf den Weg zu diesem ehrenhaften Ziel machen werden. Das würde bedeuten, dass der westliche Humanismus ein einschließender, umfassender Humanismus ist. Einige bewachen den Schatz der westlichen Kultur und andere gehorchen ihnen. Dass er nach Art des hegelischen Staates die Menschheit faktisch einer gewissen Vorstellung oder einer gewissen Idee vom Menschen unterordnet und den Institutionen, die diese Idee tragen. Und dass er schließlich nichts gemein hat mit dem Humanismus der Ausweitung, der auf der These beruht, dass jeder Mensch nicht als Organismus, der jenen oder jeden anderen charakteristisches Unterscheidungsmerkmal besitzt, sondern als Existenz, die dazu in der Lage ist, sich selbst zu bestimmen und sich selbst zu verorten in der Welt, als eine, Moment, eine wertvollere Kraft als das, was sie produziert. Producteur, produit hatten wir vorne als Bestimmung des Menschen. Man muss sich klar machen, dass die ideologische Situation darin besteht, dass die wirklichen Bedingungen des menschlichen Problems ins Auge zu fassen sind, dass man die Marxisten an ihre humanistische Ausrichtung erinnern muss und die Demokratien an ihre grundlegende Heuchelei und dass man gegen alle Formen der Propaganda die Chancen frei aufrechterhalten muss, dass die Geschichte noch wieder klar werden kann. So. Ich denke, das ist relativ deutlich, wie Merleau-Ponty hier sozusagen die noch offene Situation beschreibt, in der der marxistische Humanismus seine humanistische Orientierung vergessen hat und in der der westliche Humanismus seine grundlegende Heuchelei nicht eingesteht. Der Humanismusstreit der 60er Jahre knüpft im Gestalt von Althusser ganz direkt an diese Formulierungen Merleau-Pontys an. Ich habe Ihnen hier noch etwas zusammengetragen und will heute dann vor allen Dingen noch Stoff Ihnen vorstellen. Marcuse Herbert hat 1932 schon sehr einflussreiche erste Interpretationen der Manuskripte von 1844 vorgelegt in der Zeitschrift Die Gesellschaft, die man so als linkssozialdemokratisch beschreiben kann. Daran wird der Kapitalismus selber als eine ultimative Krise des menschlichen Wesens begriffen, in dem Wesen und Existenz des Menschen auseinandertreten bzw. voneinander entfremdet werden. 1965 hat er einen Beitrag geschrieben zu dem Sammelband Socialist Humanism, den Erich Fromm herausgegeben hat, zu dem auch Althusser zunächst vermittelt über Adam Schaff eingeladen war und dann, nachdem er seinen Beitrag geliefert hatte, wieder ausgeladen wurde. Was vertritt hier Herbert Marcuse? Nach der Stalinisierung und unter den Bedingungen der Befreiung und Dezentralisierung in der kommunistischen Welt, das war ein Wunsch, der dann nicht in Erfüllung ging, ist die Lösung nicht besser sichtbar, als es zu Ende des Krieges war. Die Sowjetunion scheint nicht humanistischer dadurch zu werden, dass sie sich mit dem Westen arrangiert. Noch wird der Westen humanistischer, indem er sich auf derartige Arrangements einlässt. Aber die Nachkriegsentwicklung der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaften lässt erkennen, dass die Perspektiven eines sozialistischen Humanismus neuerlich untersucht werden müssen, um zu bestimmen, ob die technische Möglichkeit, die technische Fähigkeit und die Produktivität dieser Gesellschaften ihn möglich machen. Und das wird eben in seinem Papier untersucht. Also sehr klassische Untersuchung ob der Stand der Produktivkräfte eine befreite Gesellschaft ermöglichen. Und er referiert die marxische Konzeption, nach der Sozialismus Humanismus ist, insofern in ihr die gesellschaftliche Arbeitsteilung, das Reich der Notwendigkeit, auf eine Weise organisiert wird, die es den Menschen ermöglicht, ihre sozialen und oder gesellschaftlichen und individuellen Bedürfnisse ohne Ausbeutung und mit einem Minimum an Mühe und Opfer zu befriedigen. Die gesellschaftliche Produktion unter der Kontrolle der unmittelbaren Produzenten würde nach diesem Ziel ausgerichtet und damit hätten wir eine vernünftige Organisation des Reichs der Notwendigkeit. Und damit würde der Mensch es frei dafür, sich als ein Individuum, ein allseitiges Individuum zu entwickeln, jenseits des Reichs der Notwendigkeit, das weiterhin eine Welt des Mangels und der Arbeit sein würde. Aber aufgrund der qualitativ neuen Organisation des Reichs der Notwendigkeit, die Voraussetzung dafür ist, dass sich wirklich menschliche Beziehungen entwickeln, das hängt nun wiederum davon ab, dass es eine Klasse gibt, für die Revolutionierung der menschlichen Beziehungen ein lebensnotwendiges Bedürfnis ist. Sozialismus ist Humanismus in dem Maße, in dem dieses Bedürfnis und dieses Ziel vorher bereits existieren. Das heißt, Sozialismus als Humanismus hat seine historischen Voraussetzungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Damit wird von Marcuse die Problematik von einer allgemeinen anthropologischen oder einer allgemeinen geschichtsphilosophischen auf die Analyse der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gegenwart verlagert. Und er stellt fest, dass diejenigen, die die eigentliche menschliche Basis dieser Gesellschaft darstellen, an ihren Ausbeutungsinteressen und ihren Befriedigungen keinen Anteil haben. Ihre Lebensbedürfnisse überschreiten die inhumane Existenz des existierenden Ganzen in Richtung auf die universellen menschlichen Bedürfnisse, die immer noch auf Erfüllung warten. Weil die Existenz dieser Menschen, die die menschliche Basis dieser Gesellschaft bilden, in der Verneinung von Freiheit und Humanität besteht, sind sie dafür frei, ihre eigene Befreiung zu verfolgen und die Befreiung der Menschheit. In dieser Dialektik, so Marcuse, wird der humanistische Inhalt des Sozialismus klar hervortreten oder tritt klar hervor, nicht als ein Wert, sondern als ein Bedürfnis, nicht als ein moralisches Ziel und eine Rechtfertigung, sondern als eine wirtschaftliche und politische Praxis. Das heißt, als Teil der Basis der materiellen Kultur. So viel für die marxische Konzeption. Der historische Nenner davon ist klar. Sozialismus ist objektiv Humanismus aufgrund seines besonderen Platzes, seines spezifischen Platzes in der Entwicklung der Industriegesellschaft, der definiert wird dadurch, dass ein klassenbewusstes Proletariat in supranationaler Solidarität existiert, Interessen entwickelt und agiert. Und diese historische Konstellation ist aber von der gegenwärtigen Entwicklung der, man kann sagen, entwickelten Industriegesellschaften, hochentwickelten Industriegesellschaften, überwunden worden. In dem Maße, wie ihre inhärenten Widersprüche sich entfaltet haben und haben eben auch im selben Maße ihre gesteigerte Produktivität und ihre gesteigerte Macht erfolgreich das Bedürfnis unterdrückt, diese Widersprüche aufzulösen. Da der technische Fortschritt inzwischen die Instrumenten oder den Instrumentenkasten für eine rationelle, vernünftige Organisation des Reichs der Notwendigkeit bereitstellt, weit über das, was Marx eher überhaupt je ins Auge gefasst hat, hinaus. Die Abschaffung der Arbeit scheint nicht ein Problem der Zukunft zu sein, sondern das Problem ist eher, wie die Abschaffung der Arbeit vermieden werden kann. Das ist ein Thema, was sich bei den Philosophen dieser Generation, ich denke nur an André Gorz, immer wieder findet. Und diese Instrumente werden dafür genutzt, paradoxerweise, den Kampf um die Existenz, die totale Mobilisierung fortzusetzen und sogar noch zu intensivieren, anstatt sie friedlich umzugestalten. Die wachsende Drohung von freier Zeit wird vom Management, also den Herrschenden, benutzt, den Status quo der Repression zu verteidigen. Technologische Rationalität wird nach den Erfordernissen des Kalten Krieges gelenkt, der nicht nur gegen den äußeren Feind geführt wird, sondern auch gegen den Feind innerhalb der etablierten Gesellschaften, gegen eine qualitativ neue Art und Weise der Existenz, die den Menschen von der Versklavung durch den Apparat befreien kann, den er selbst gebaut hat. In diesen etablierten industriellen Gesellschaften ist nichts deutlicher zu spüren als die Furcht vor dem Stadium, wo in dem technischer Fortschritt in menschlichen Fortschritt umschlagen würde. Selbstbestimmung des Lebens in der Entwicklung derjenigen Bedürfnisse und Fähigkeiten, die dazu geeignet sind, den Kampf um die Existenz zu erleichtern und zu verdünnen und in dem dann Menschenwesen als Zwecke in sich selbst behandelt werden können. Diese Furcht, das Establishment könnte man hier jetzt durchaus sagen, richtet sich nicht nur darauf, dass technologische Arbeitslosigkeit auftritt, sondern auch, dass Langeweile auftritt, eine Leere, die gefüllt werden muss und die nur gefüllt werden kann, indem immer größer und besseres Management von oben und von außen eingreift. Nicht nur der politische, sondern auch und sogar in erster Linie der technische Apparat und sogar die Produktion selbst haben sich in Systeme der Herrschaft verwandelt, in die die arbeitenden Klassen eingegliedert sind und sich selbst eingliedern. Damit ist nämlich die innere Logik ihrer Lage, der gemäß sie früher die historischen Akteure des sozialistischen Humanismus gewesen sind, nicht mehr die eigene Logik der arbeitenden Massen. Die objektive Identität von Sozialismus und Humanismus hat sich aufgelöst, ist aufgelöst worden. Es war niemals eine unmittelbare Identität. Sie war immer nur in dem Maße wirklich, in dem die objektiven Bedingungen ergriffen worden sind und in dem Bewusstsein der historischen Subjekte und in ihrem Handeln transzendiert wurden. Entschuldigung. Geht nicht. Mach mal aus. So, ne? Und genau diese Vermittlungsformen, in denen diese vermittelte Identität hergestellt wurde, this mediation, wird heute unterdrückt durch die überwältigende Macht des technischen Fortschritts, die zu einem Instrument der totalitären Herrschaft geschmiedet worden ist, die nicht nur durch die schreckenerregende Konzentration der ökonomischen und militärischen Macht operiert, sondern auch aufgrund des steigenden Lebensstandards unter auferlegten Lebensbedingungen. Solange wie die etablierte Richtung des technischen Fortschritts herrscht und in der Ära der Koexistenz ist diese Herrschaft notwendig, ist jede Veränderung in dem Eigentum und in der Kontrolle über die Produktionsmittel allenfalls als quantitative Veränderung und nicht als qualitative Veränderung möglich. Voraussetzung dafür, den humanistischen Inhalt des Sozialismus freizusetzen, würde eine grundlegende Veränderung in der Richtung des technischen Fortschritts sein, eine vollständige Rekonstruktion des technischen Apparats. Das ist der historische Zentralgedanke, die historische Idee des Humanismus von heute. Voraussetzung, da steht es einfach nochmal, Entschuldigung, da ist beim Kopieren was schiefgegangen. Andere Vorstellungen des Humanismus gehören ins 18. und 19. Jahrhundert. Sie halten an einem Bild des Menschen fest, das von der Entwicklung der Gesellschaft hinter sich gelassen worden ist. Dieses klassische Bild ist in Marxes Jugendschriften immer noch präsent. Es findet seinen Ausdruck etwa in dem Gedanken des allseitigen Individuums, der Persönlichkeit, die sich selbst im Reich der Freiheit erfüllt. Aber dieser Begriff gehört einem Stadium an, in dem die intellektuelle Kultur immer noch von der materiellen Kultur getrennt war und noch nicht in die Massenproduktion und Massenkonsumtion integriert war, wo der Geist und die Seele noch nicht von dem wissenschaftlichen Management übernommen worden waren, wo Zeit und Raum noch nicht besetzt waren, gänzlich von einem organisierten Geschäftswesen und einer organisierten Freizeitindustrie, wo es immer noch ein Reich der Freiheit geben konnte, das nicht in Bezug stand zu dem Reich der Notwendigkeit. Aber selbst wenn wir davon abstrahieren, ist es schwierig, sich vorzustellen, was Marxens allseitiges Individuum tun würde oder nicht tun würde. Einfach in Form von Begriffen seiner Beschäftigung oder seiner Nichtbeschäftigung. Es gibt einen unglückseligen Kern von Wahrheit in der böswilligen Denunziation der Vision der freien Individuen, die ihren Tag damit verbringen, dass sie zwischen Fischen, Jagen und schöpferisch sein abwechseln. Wenn diese Vision morgen Wirklichkeit würde, und es könnte weit leichter Wirklichkeit werden als zur Zeit, als Marx schrieb, dann wäre darin die wahrhaftige Verneinung der Freiheit und der Menschlichkeit verwirklicht. Entschuldigung. Das sozusagen Herbert Marcuses dialektische Position. Das menschliche Leben ist von einer Erich Fromm, auch aus der Frankfurter Schule, der dann aber von den Frankfurtern als psychoanalytischer und marxistischer Revisionist kritisiert worden ist, geht davon aus, dass das menschliche Leben von einer unüberwindbaren Polarität zwischen Regression und Progression beherrscht wird. Also er geht wirklich auf die Ebene einer anthropologischen Theorie, einer philosophischen Anthropologie oder einer allgemeinen Geschichtstheorie. Und darin liegt auch die zentrale Differenz mit den Frankfurtern, auch mit Marcuse. Auf der einen Seite steht die Sehnsucht nach der verlorenen Harmonie mit der Natur, die in seiner einst besessenen tierischen Existenz waltete. Auf der anderen Seite strebt er nach dem Erreichen einer menschlichen Existenz, die seinen vernunftbedingten Fähigkeiten entspricht und ihm die Lösung des Problems seiner Existenz verspricht. Dieser Zustand bringt ihn auf eine ständige Suche nach Harmonie und macht ein statisches Dasein unmöglich. Sind die tierischen Bedürfnisse, Hunger, Schlaf, Sexus etc. erst befriedigt, wobei das Sexus etc. natürlich von tiefem Sinn ist, treten die spezifisch menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund. Jetzt ein Zitat. Alle Leidenschaften und Strebungen des Menschen sind Versuche, eine Antwort auf seine Existenz zu finden. Oder man könnte auch sagen, sie sind Versuche, der Geisteskrankheit zu entgehen. Mit Marcuse hat sich Fromm dann polemisch auseinandergesetzt. Marcuse wirft ihm vor, aufgrund seiner Preisgabe der Triebtheorie Freuds komme es bei Fromm zu einer Schwächung der soziologischen Kritik und zu einer Verminderung der sozialen Substanz der Psychoanalyse. Es ist etwas kompliziert, weil hier Marcuse und Fromm auf verschiedenen Ebenen argumentieren. Marcuse argumentiert auf der Analyse der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft, das habe ich Ihnen ja ein bisschen vorgeführt, Fromm auf der Ebene einer sozusagen omnihistorischen Anthropologie. Und es wäre ja absurd zu behaupten, menschliche Existenz sei immer herrschaftlich geprägt. Dann wäre der Gedanke der Befreiung nicht zu schaffen, nicht zu fassen. Und von da aus ist Fromms Kritik an der Triebtheorie in der Form, dass Trieb zur Bändigung der Herrschaft bedarf. Und das ist bei Freud sehr stark nahegelegt. Glaube ich, eine wichtige Fragestellung. Aber umgekehrt begeht Fromm, und da würde ich den Fehler sehen, den Fehler, diese omnihistorischen Bestimmungen sozusagen einer befreiten Gesellschaft auf die zeitgenössische Realität der USA anzuwenden, in der herrschaftliche Strukturen durchaus relevant wirksam sind, wie man, glaube ich, gegenwärtig einmal wieder sehen kann. Freuds Auffassung, dass alle Kultur wesentlich auf Triebunterdrückung basiere und der Anspruch auf Glück im Sinne von Triebbefriedigung, da er stets und unausweichlich mit den Normen, die Gesellschaft dem Individuum auferlegt, in Konflikt geraten müsse, auf die bezieht sich Marcuse und darin sieht Marcuse gerade den kritischen Kern der Psychoanalyse, was natürlich für alle Gesellschaften, die herrschaftlich strukturiert sind, treffend ist. Aber das auf diese anthropologische Ebene zu heben, wie Fromm das tut, wie Fromm das verweigert zu tun, aber wie Freud das tut, ist, glaube ich, ein Problem, ohne dass man deswegen sagen muss, das wäre in der Tat das ich-psychologische Problem bei Karin Horney und anderen, da ist aber Fromm durchaus deutlich unterschieden, dass man sagt, die menschliche Subjektivität kann sich völlig durchsichtig werden und kann sich in dem Sinne befreien, dass sie keine Verdrängung, keine Neurosen, keine internen Widersprüche mehr kennt. Auch in einer befreiten Gesellschaft, glaube ich, wird man hier davon ausgehen müssen, dass hier weiterhin Repression, also Triebunterdrückung, notwendig ist. Aber Triebunterdrückung muss nicht Herrschaft implizieren. Fromm beseitigt hier unter dem Vorwand, die Freudsche Theorie von ihrem Biologismus zu reinigen, gerade den soziologisch bedeutsamen Kern der Psychoanalyse, nämlich den Antagonismus von Triebstruktur und Gesellschaft, und trage damit zu einer Abschwächung der explosiven sozialkritischen Haltung der Psychoanalyse bei. Ich habe hier die Quelle noch angegeben, aus der ich das habe. Und darin liegt eben genau das Problem. Es ist eine Sache, im Wege einer philosophischen Anthropologie die Herrschaftlichkeit zu postulieren. Und da, denke ich, hat Fromm einige Argumente gefunden, die das gegen Freud mit Recht einklagen. Und es ist eine andere Sache, diese herrschaftsfreie Gesellschaft in den zeitgenössischen USA oder in den zeitgenössischen westlichen Demokratien bereits für verwirklicht zu halten, was natürlich gerade im Komplex Sexualität brisant ist, weil dort haben wir es nicht nur mit der Herrschaft des Kapitals, Sexualindustrie zu tun, sondern da haben wir es eben auch mit Patriarchat und möglicherweise Formen von Rassismus und Ähnlichem zu tun, also auch anderen Herrschaftsstrukturen, die sich gerade in menschlicher Sexualität, in menschlichen Intimbeziehungen gravierend auswirken, und davon zu abstrahieren wäre dann wirklich konformisierend. Das wäre dann wirklich die Therapie als Anpassung an die bestehenden Herrschaftsstrukturen, wie man es den Ich-Psychologen mit gewissem Recht vorgeworfen hat. Ich habe Ihnen jetzt noch ein bisschen weitere eingesammelt. Adam Schaff, polnischen marxistischen Philosophen, der 1947 noch schreibt: Es gibt keinen Humanismus, wie es keinen Menschen gibt. Es existiert nur ein konkreter Mensch, und dieser unterscheidet sich grundsätzlich von dem imaginären Menschen, diesem überindividuellen, dem über der Zeit, dem Raum und der Klasse stehenden Menschen überhaupt. Das Gleiche gilt auch für den Humanismus, dessen Vertreter der mythische Mensch sein sollte. Formulierungen, die man bei Marx und Engels in den Manuskripten zur deutschen Ideologie analog findet und die im Marxismus auch immer wieder zur Ablehnung der gesamten Problematik benutzt worden sind. In den 60er Jahren hat Schaff dann daran gearbeitet, Marx oder Sartre, Versuch einer Philosophie des Menschen. Ich denke, sein Ausgangspunkt war die Intervention von Stalin in den Streit um die Grundlagen der Sprachtheorie. Ein gewisser Marr hatte die These des Klassencharakters der Sprache in die Welt gesetzt und damit gewissermaßen den Klassenreduktionismus in den Wissenschaften vom Menschen auf eine Weise zugespitzt, die dann schon nicht mehr besonders produktiv war. Und da hat Stalin 1953 eingegriffen und darauf hingewiesen, es gebe auch etwas, was nicht klassenspezifisch sei, und die Sprache sei womöglich darunter, die Sprache sei eindeutig darunter zu rechnen. Na, also da, und Schaff beginnt mit Studien zur marxistischen Erkenntnistheorie und marxistischen Sprachphilosophie, wo er sich eben an diesem Thema abgearbeitet hat. Und, also in den 50er Jahren, und kommt dann dazu, in der Auseinandersetzung mit Sartre, den Versuch zu machen, eine Philosophie des Menschen, also eine humanistische Philosophie, marxistischer Prägung zu formulieren, und hat das dann nochmal positiv in einem Buch Marxismus und das menschliche Individuum formuliert und gegen den französischen Strukturalismus versucht, in Strukturalismus und Marxismus zu verteidigen. 1968 im März gab es in Polen, vor allem in Posen, ja einen wichtigen Aufstand, und seine Warschauer Philosophiestudenten, die sind ja nicht genannt, Baschko und Kowalewski, haben den humanistischen Marxismus von Schaffs sozusagen auf die Barrikaden getragert, unterstützt von den ultralinken Jacek Kuron und Karol Modzelewski, und radikale Reformen an Staat und Partei verlangt. Das ist durchaus erstens zeitgleich mit der Prager, mit dem Prager Frühling, und zweitens zeitgleich mit der Jugendrebellion in der westlichen Welt, die eben nicht nur in der westlichen Welt stattgefunden hat, sondern tatsächlich auch in Prag, in Polen. Gibt auch 68er in der DDR, wenn es da auch keinen solchen Ausbruch gibt. Und man kann sagen, das war sicherlich eine der letzten Möglichkeiten, aus dieser Situation des Kalten Krieges mit seiner Scheinalternative herauszukommen und tatsächlich auch im Osten sozusagen eine neue Konstellation zu eröffnen. In dem Zusammenhang gehört Adam Schaff ganz sicherlich. Schaff hat sich in der Zeitschrift L'Homme et la Société 1971 und 1972 erschienen, mit Lucien Sève auseinandergesetzt über die Interpretation der sechsten Feuerbach-These. Das ist überhaupt eine Zeit, in der intensiv die Feuerbach-Thesen interpretiert wurden. Ich habe sie Ihnen hier nochmal gebracht. Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem Einzelnen, das ist also Marx, ne? Dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, ist daher gezwungen, erstens von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiöse Gemüt für sich zu fixieren und ein abstrakt, isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen. Zweitens kann bei ihm daher das menschliche Wesen nur als Gattung, als innere, stumme, die vielen Individuen bloß natürlich verbindende Allgemeinheit gefasst werden. Was war da das Problem? Der Begriff des menschlichen Wesens. Im Deutschen, das ist Adam Schaffs Argument, das ich für einleuchtend halte, gibt es zwei, also ist der Begriff des Wesens ziemlich vielfältig. Und es gibt grammatisch zwei unterschiedliche Fügungen. Man kann adjektivisch fügen, christliches Wesen, menschliches Wesen. Da wäre die lateinische Übersetzung ens, also etwas, was es gibt. Und Wesen des Christentums, also genitivisch gefügt, Wesen des Menschen, das ist ziemlich eindeutig Wesen im Sinne von Essentia. Und Schaffs Argument ist, dass Plechanow 1892 diese sechste These übersetzt hat und da sich dafür entschieden hat, Schuschnoscht Essens, also Essentia, zu schreiben, statt Schuschiva, was das deutsche Wesen mehrdeutig ist, eben auch das Ens mit umfassen würde. Und das hat natürlich ganz gravierende Konsequenzen. Es ist die Frage, im einen Fall ist sozusagen vom Menschenwesen, dem sozusagen konkreten Menschen die Rede. Und im anderen Fall ist die Rede von einem Gegenstand einer Wissenschaft, die Essentia sive natura dieses allgemeinen Gegenstandes Mensch erfasst. Und die Negation einer solchen Wissenschaft vom Wesen des Menschen würde in der Schaffschen Lektüre in der sechsten Feuerbach-These gar nicht stehen. Da würde einfach nur heißen, der konkrete Mensch lässt sich so nicht begreifen, wenn man nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse begreift, in denen er steht. Von einer Theorie des menschlichen Wesens etc., also des Wesens des Menschen, wäre dann in der sechsten Feuerbach-These gar keine Rede. Wobei man sagen muss, die Plechanow-Übersetzung hat die Interpretation weitgehend geprägt, dass sozusagen die allermeisten Kommentare beziehen sich darauf, dass Marx den Gedanken eines Wesens des Menschen in dieser sechsten Feuerbach-These hinter sich gelassen hat, was bei genauerer philologischer Betrachtung, ich denke, da hat Plechanow, hat Schaff recht, nicht der Fall ist. Das heißt, die Debatte um theoretischen und praktischen Humanismus ist hier eine Debatte, die sich auf die philosophische Konstellation des 20. Jahrhunderts bezieht und nicht eine Debatte, die man anhand der Feuerbach-Thesen führen kann. Damit ist es natürlich nicht erledigt, aber die Vorstellung, dass man richtig bestimmen muss, was der Gegenstand der Wissenschaft ist, von der wir Aufklärung darüber erwarten, was zu tun ist, um Lenin zu zitieren, die hängt natürlich ganz wesentlich daran, wie hier diese Feuerbach-These verstanden wird. Und die Vorstellung, dass jegliche Art, ich unterstreiche jegliche Art von Anthropologie, auch eine historische Anthropologie, mit dem Marxismus unvereinbar ist, lässt sich jedenfalls nicht aus der sechsten Feuerbach-These begründen. Und das war Schaffs Grundlage dafür, eine sozusagen marxistische Anthropologie, die es möglich macht, auch so etwas wie humane Minima zu begründen, tatsächlich zu formulieren. Ich habe jetzt noch Ihnen rausgesucht, Rodolfo Mondolfo aus der italienischen Tradition, der 1903 bis 1926 mit Beiträgen in der Critica Sociale, also dem Theorieorgan der marxistischen Linken in Italien, hervorgetreten ist, von dem wir eine Untersuchung haben, der historische Materialismus des Friedrich Engels und die, ach steht ja, das wollte ich nur nachgucken. Kann jemand mir sagen, was Orme bedeutet auf Italienisch? Dann muss ich das nochmal nachgucken. Also jedenfalls über die Entwicklung des jungen Marx, darum ging's. Der 1925 Mitunterzeichner des von Benedetto Croce verfassten Manifest der antifaschistischen Intellektuellen gewesen ist und der ab 1939 in Buenos Aires im Exil lebt, als Jude vertrieben, und der zu der Debatte zwei Bücher beigetragen hat, Der Begriff des Menschen bei Marx und Der Humanismus von Marx, Philosophische Studien 1908 bis 1966. Ich habe hier ein Zitat gefunden. Wenn wir den historischen Materialismus ohne Vorurteile wirklich untersuchen, wie er in den Texten von Marx und Engels auftaucht, müssen wir anerkennen, dass es sich um keinen Materialismus, sondern um einen wahrhaften Humanismus handelt, der den Mittelpunkt jeder Betrachtung und Diskussion das Konzept des Menschen stellt. Es ist ein realistischer Humanismus, realer Humanismus, wie ihn die Erschaffer selbst nannten, der versucht, den Menschen in seiner effektiven und konkreten Wirklichkeit zu sehen. Er versucht, seine, also des Menschen Existenz, in der Geschichte zu verstehen und die Geschichte als eine Wirklichkeit zu verstehen, die vom Menschen durch seine Aktivitäten, seine Arbeit, seine sozialen Aktionen im Laufe der Jahrhunderte geschaffen wurden, in denen der Bildungs- und Veränderungsprozess der Umgebung, in der der Mensch lebt und in dem sich der Mensch selbst entwickelt, gleichzeitig als Wirkung und Ursache jeglicher historischen Evolution wirkt. In diesem Sinne stellen wir fest, dass der historische Materialismus nicht mit einer materialistischen Philosophie verwechselt werden kann. Als letzten habe ich Ihnen jetzt Roger Garaudy angeschleppt, der dann im Weiteren eine ganz abenteuerliche intellektuelle Karriere hingelegt hat, bis hin zum Negationisten und Antisemiten nach seinem Übertritt zum Islam. Ich beziehe mich hier jetzt nur auf sein frühes Buch, das in der Debatte eine große Rolle gespielt hat, über den marxistischen Humanismus, 5 polemische Versuche, Paris 1957. Im Einleitungsaufsatz schreibt er, warum ich Marxist bin. Und da kommt er zu folgender Formulierung: Der Weg der Freiheit ging durch die Diktatur des Proletariats. Und mein Beitritt zur Partei der Arbeiterklasse war der Beginn meiner Freiheit. Also ich glaube, hier qualifiziert er sich bereits als jemand, der ganz ausgezeichnet die Kombination der etablierten Sprüche beherrscht. Also das ist sehr pointiert die Auffassung des offiziellen Marxismus, die er hier philosophisch zuspitzt. In einem Essay über Entfremdung, dito, in einem Essay beide gegen Jesuitenpatres über Naturdialektik und Materialismus, in einem Essay über den Liberalismus und in einem Essay dann über die Intellektuellen, von denen er sagt, die Parteilichkeit ist nur der andere Name, Begriff, ihres Willens, ihre Schöpfung in den beiden großen Zukunftskräften unserer Epoche zu verankern, zu verwurzeln, in der Arbeiterklasse, die für die Revolution kämpft, und in der wissenschaftlichen Methode des historischen Materialismus, die allmächtig ist, weil sie wahr ist. Lenin-Zitat berüchtigt. Auch hier ist wieder die geschickte Kombination wohlklingender Phrasen des offiziellen Marxismus, die Marke des Roger Garaudy. Und abschließend ein Essay über die Revolutionäre Arbeiterpartei, wo er betont, dass die Klasse notwendig zur Partei werden muss und die Partei in sich dadurch auszeichnet, dass sie mit der Klasse identisch ist. Und damit habe ich Ihnen jetzt sozusagen den Stoff vorgeführt und will nochmal versuchen, das aufzuarbeiten. Also ich denke, man kann mit Merleau-Ponty festhalten, dass die große Alternative Westen und Osten im Kalten Krieg in der Philosophie keine Rolle gespielt hat. In der Philosophie im Osten hat man sich darauf beschränkt, die eigene Vision, ich denke, Roger Garaudy kann man hier durchaus als Beispiel sozusagen in den Westen transplantiert zitieren, zu wiederholen und gewissermaßen dogmatisch, fast schon scholastisch zu formulieren. Und im Westen hat man sich darauf beschränkt, die eigenen Probleme zu diskutieren. Das ist ja, auch wenn Herbert Marcuse etwa eine Kritik des Sowjetmarxismus geschrieben hat, oder er war ja immerhin beim CIA, und wenn Jesuitenpatres wie Wetter eine durchaus auch substanzielle Kritik des theoretischen Stalinismus geschrieben haben, war das außerhalb des Auseinandersetzungshorizonts auch der westlichen Marxisten. Sondern es findet hier eine ganz eigentümliche Verschiebung statt. An die Stelle der Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit und dieser behaupteten Alternative. Also ich greife damit natürlich schon vor auf Rudolf Barrows Buch Die Alternative. Tritt die Vergewisserung über die Marxischen Grundlagen. Also diese Kontroverse über das menschliche Wesen zwischen Self und Schaff ist da durchaus charakteristisch. Also die Vorstellung ist offenbar, und da kann man, denke ich, von Merleau-Ponty viel lernen, dass die historische Alternative zwischen Kapitalherrschaft und proletarischer Revolution irgendwie außer Blick geraten ist. Und sie wird für die Zeitgenossen offensichtlich nicht durch die Blockspaltung repräsentiert. Also schon seit den Moskauer Prozessen hat die Sowjetunion weitgehend den Charakter in Augen der westlichen Intellektuellen und Philosophen verloren, eine solche alternative Zukunft der Menschheit zu repräsentieren. Und auch Merleau-Ponty, der ja sogar so weit geht, die Moskauer Prozesse ein Stück weit zu verteidigen, geht nicht davon aus, dass dies jetzt die gesicherte Zukunft der Menschheit ist, sondern er bezieht eine Position, die beiden Alternativen gegenüber kritisch ist, die also die Marxisten daran erinnern will, was sie eigentlich mal humanistisch im Auge hatten und die den Westen daran erinnern will, was er humanistisch von sich behauptet, aber in seiner realen Praxis nicht einlöst, sozusagen beständig heuchelnd, dass es ihm um das ginge, was er praktisch nicht tut. Und ich denke, vor dem Hintergrund wird auch begreiflich, warum die Frage des Humanismus so zentral wird. Es ist nicht mehr die Frage, was ist jetzt die historische Alternative? Es ist nicht mehr die Frage, bei Marcuse haben wir sozusagen immerhin bestimmte Ansätze im Aufgalopp zu 1968, welche Kräfte im Westen tatsächlich Träger einer Revolution sein können. Sondern es ist die Frage, wie kann man auf das zurückkommen, was die ursprüngliche kritische Motivation des jungen Marx gewesen ist. Das war ja auch der Zusammenhang, in dem diese Schriften aufgefunden, publiziert und dann breit rezipiert worden sind seit den 1930er Jahren. Und damit die Frage, welche Perspektiven von Befreiung denn in der Gegenwart überhaupt formulierbar sind. Und da kann man nochmal zurückgreifen auf Horkheimer Adornos Dialektik der Aufklärung. Ich glaube, das Gemeinsame, wenn auch nicht Ausgesprochene, fast aller dieser Positionen ist, dass ohne eine revolutionäre Umwälzung sowohl im Westen als auch im Osten, also ohne eine revolutionäre Zurückweisung der Alternative zwischen West und Ost, zwischen Sowjetblock und freiem Westen, keine Befreiung denkbar ist. Wobei das sicherlich den Hintergrund hat, dass darin eine theoretische Regression liegt. Man geht zurück auf solche Ideen wie die humanen Minima, man geht zurück auf den kritisch-humanistischen Impuls des jungen Marx, weil irgendetwas mit den wissenschaftlichen Analysen und organisierten Praktiken des Antikapitalismus, der Kapitalismuskritik schiefgelaufen ist. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Wege gehen. Ein Weg wäre zu sagen, also dieser Gedanke einer wissenschaftlichen Durchdringung von herrschaftlichen Prägungen und Strukturen ist aufzugeben. Das wäre aber sehr, sehr weitgehend und sehr, sehr resignativ. Denn dann kann man eigentlich nur noch mit Wolf Biermanns Oma Molme sagen, ach Gott, lass du den Kommunismus siegen. Denn dann muss sozusagen eine höhere Gewalt in die Menschheitsgeschichte eingreifen, wenn wir die Menschheitsgeschichte in ihrer Herrschaftlichkeit nicht begreifen können. Es gibt aber gegenüber dieser Regression, denke ich, eine wirkliche Alternative. Die ist allerdings kompliziert. Die setzt voraus, tatsächlich ernst zu nehmen, was sich in diesen Jahrzehnten bis in die 60er Jahre historisch weltweit entwickelt hat. Nämlich bei Lenin kommt das dann vor in der Gestalt des Bündnisses von unterdrückten Völkern mit dem Proletariat der Welt. Bei Mao spielt das eine Rolle, wo dann die Bauern explizit genannt werden. Und wenn wir sozusagen aus der Distanz des Rückblicks, die es eben möglich macht, das uns anschauen, dann haben wir, und das ist in dieser Zeit erst ansatzweise entwickelt, in der Tat die unterdrückten Völker. Wir haben die Migranten, die in den Metropolen von den unterdrückten Völkern herkommen, sich mit dem Rassismus auseinandersetzen müssen. Und wir haben die Frauenbewegung, die sich gegen vielfältige Formen der Unterdrückung, die dann auch gerade in der Rezeption der Psychoanalyse akut geworden sind, gewehrt hat und auch Formen von Kämpfen entwickelt hat. Und zwar übrigens auch seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, auch wenn es da verschiedene Wellen organisierter Frauenbewegung gegeben hat. Und ich denke, das, was hier durch diese Regression versucht wird, dass man eben zurückgeht auf einen allgemeinen philosophischen Begriff von Humanität und Humanismus und sich darauf zurückzieht, humane Minima einzuklagen, könnte auch so interpretiert werden, dass erkannt wird, dass in der Tat der Klassenreduktionismus und die Lehre vom Hauptwiderspruch problematisch sind. Dass mit der Kapitalherrschaft nicht etwa alle Formen herrschaftlicher Strukturierung des Lebens als solche schon wirksam angegriffen und kritisiert sind, sondern dass es erforderlich ist, auch die Kritik, auch die wissenschaftliche Kritik und die praktische Kritik an den anderen Herrschaftsverhältnissen, wobei ich habe bewusst vermieden, jetzt hier eine klare Liste vorzulegen, weil da ist natürlich gilt der alte Spruch, der an französischen Eisenbahnübergängen steht, ein Zug kann einen anderen verdecken, der gilt auch für Herrschaftsverhältnisse. Also wenn man sich das einen entledigt hat, dann kommt plötzlich das andere und wird überraschend wirksam, was durchaus übrigens auch in der Geschichte der sozialistischen Revolutionen und vorher schon der demokratischen Revolutionen eine wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, man könnte sagen, es war gut, dass die Philosophen diesen Schritt zurückgemacht haben. Weil damit wurde es ihnen möglich, über die selbstverständliche Konzentration auf die Kapitalherrschaft hinauszudenken und zu entdecken, dass es in unseren Gesellschaften weltweit eben auch andere Probleme der herrschaftlichen Strukturierung und des real existierenden Widerstandes und der wirklichen Kämpfe gibt. Und dass die Aufgabe ist, diese unterschiedlichen Kämpfe um Befreiung tatsächlich neu zusammenzuführen. Nicht auf dem Wege der Unterordnung, nicht auf dem Wege der instrumentellen strategischen Verknüpfung, aber auf dem Wege der Konvergenz und durchaus auch der Organisation gemeinsamer Macht- und Gegenmachtentfaltung. So könnte man diese Humanismusdebatte sozusagen ganz anders dechiffrieren, als sie meistens dechiffriert wird. Meine Generation hat ja eigentlich überwiegend hier in Deutschland dann wiederentdeckt, dass es nicht nur den jungen Marx gibt, sondern eben auch den reifen und den späten Marx, dass Marx das Kapitalverhältnis sehr spezifisch und genau und auch, denke ich, wissenschaftlich wegweisend analysiert hat, wovon wir dann ungern wieder Abstand nehmen wollten. Aber ich glaube auch gar nicht, dass das notwendig ist, sondern anstatt der philosophischen Kurzschlüsse sollte eben auch in anderen Bereichen eine wirkliche wissenschaftliche Analyse, wie diese Herrschaftsverhältnisse funktionieren, worin sie bestehen, wie sie sich reproduzieren, geleistet werden, was sowohl für imperiale als auch rassistische Herrschaftsverhältnisse bisher immerhin in Ansätzen geleistet ist, aber nicht auf einem der marxischen Analyse vergleichbaren Niveau und was auch für Geschlechter, Generationen und sexuelle Orientierungsverhältnisse erst, sagen wir mal, in der Mache ist. Da gibt es schon avancierte Theorien, die werden aber von dem postmodernen Vorurteil, dass es unmöglich ist, über Strukturen und Mechanismen zu reden, dass man nur erzählen kann, wie die Oberflächen vielfältig funktionieren, werden sie behindert. Und gegen diese Vorurteile wird man vorgehen müssen, um in der Tat, und das ist sozusagen der philosophische Einsatz, neue Möglichkeiten sowohl politischer Praxis der Befreiung als auch wissenschaftlicher Analysen der Vielfalt voneinander stützenden, komplizenhaft miteinander verknüpften Herrschaftsverhältnissen zu entwickeln und damit die bloß philosophische Einforderung von Befreiung tatsächlich überflüssig zu machen. Solange es aber nicht gelungen ist, das in wirkliche Untersuchung und wirkliche Befreiungspraxis zu übersetzen, bleibt die philosophische Einforderung des Humanum und damit die verschiedenen Formen eines kritischen Humanismus akut. Und damit schließe ich eine Minute vor Schluss.